Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute spreche ich mit Jonathan Natze. Vor circa 2 Jahren hat Jonathan das Unternehmen Weltenmacher mitgegründet und entwickelt seitdem dort Virtual Reality Lernwelten für den medizinischen und auch für den pharmazeutischen Bereich. In unserem Interview geht es darum, wie man Virtual Reality Technologie im Lernbereich einsetzen kann und auch welche Aspekte wichtig sind, um effektive Lernerfahrungen in VR zu gestalten. Nebenbei sprechen wir außerdem über Herausforderungen, konkrete Use Cases und auch zukünftige Trends in dem Bereich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, lieber Jonathan. Ich freue mich so sehr, dass du heute im Interview mit mir bist. Und ich finde es sehr, sehr witzig, weil wir ja gerade so ein bisschen überlegt haben, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Weil man lernt immer so viele neue Leute kennen. Und da mussten wir tatsächlich sehr lange überlegen, uns daran zu erinnern, dass wir uns auf der LearnTech Anfang dieses Jahres kennengelernt haben und ein bisschen geschnackt haben, weil wir Stände hatten, die sehr nah aneinander waren. Und ich erinnere mich noch an unsere Unterhaltung damals. Das war wirklich sehr nett. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass du jetzt heute in meinem Podcast dabei bist, am Tag vor Weihnachten, dem 23. und jetzt um 10 Uhr morgens noch für mich zur Verfügung stehst. Vielen Dank dafür schon mal.
Ja, hallo Wilma, vielen Dank für die Einladung und so ganz laufen in Karlsruhe kennengelernt und jetzt keine 2 Kilometer in Köln auseinandersitzend zu diesem Interview. Freue ich mich sehr.
Genau, ich mich auch. Das ist ja noch der andere Witz dabei, dass wir gar nicht wussten, dass wir so nah aneinander wohnen und deswegen das jetzt remote aufnehmen. Also das ist, aber so kann man zumindest noch ein bisschen im Schlabberlook zu Hause sitzen und Weihnachten eindeuten, das ist ja auch nicht schlecht.
Meine Hörer möchte ich natürlich gerade kurz behaupten, dass ich hier im Anzug sitze.
Na, auf jeden Fall. Top gestylt. Jonathan, du bist Gründer und Managing Director von Weltenmacher, einem Startup, das unter anderem Virtual Reality Trainingswelten baut, soweit ich das bisher verstanden habe. Und das machst du seit circa 2 Jahren. Und genau aus dem Grund habe ich dich auch zu diesem Podcast-Interview eingeladen, weil ich das Thema Virtual Reality und Augmented Reality extrem spannend finde und gerne mit dir darüber sprechen würde, wie du das Thema siehst, wie sich das aktuell entwickelt und natürlich auch, was du mit deinem Unternehmen machst und planst. Und um einzusteigen, würde ich dich jetzt einfach mal bitten, ein bisschen was über dich zu erzählen, was du machst und wie du dazu gekommen bist, dieses wundervolle Unternehmen zu gründen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wo komme ich eigentlich her, ist vielleicht ein ganz spannender Startpunkt, weil ich nicht klassisch aus der Lehre komme und den Werdegang genommen habe, also den Anknüpfungspunkt an die Lehre und Aus- und Weiterbildung, den sehe ich, wenn überhaupt, noch in meiner Familie. Bin in einem Elternhaus groß geworden, wo der Vater und die Mutter beide lehrend tätig sind. Und dann habe ich aber erstmal eine ganz andere Ausfahrt genommen und bin Ingenieur geworden. Ton- und Bildingenieur nennt sich das. Das ist halb künstlerisch an der Musikhochschule und halb technisch an der Hochschule in Düsseldorf. Und habe das dann genutzt, um eine Weile im TV-Bereich zu arbeiten und TV-Studios zu bauen, um mich dann nochmal etwas umzuorientieren und Innovationsmanagement zu studieren. Und genau in dem Zeitpunkt bin ich dann auch mit der VR-Technologie das erste Mal in Kontakt gekommen über meinen Mitgründer, den Boris Kanzo. Und dann stand nach dem Studium fest, dass wir mit dieser Technologie was Gutes machen wollen. Und wir haben sehr schnell herausgefunden, dass diese Technologie vor allen Dingen dann einen großen Nutzen stiftet, wenn man sie im Bereich des Lernens einsetzt, und haben dann in dem Zuge 2017 die Weltenmacher gegründet.
Ja, cool. Und du sagtest gerade, man kann viel mit der Technologie im Bereich des Lernens machen. Nimm uns doch mal damit in deine Welt, wie das so angefangen hat, als du mit Boris das erste Mal gesprochen hast zu dem Thema. Oder war er derjenige, der gesagt hat, hier, super, lass uns das mal machen. Und wie hat sich das dann alles entwickelt?
Ja, Boris war in der Tat derjenige, der gesagt hat, hey, das ist alles super, lass uns da mal was machen. Und diese Meinung hat er ein Stück weit auch mitgebracht aus seinem vorherigen Job als Professor für Medientechnologie an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Und ich war ganz offen gesprochen nicht sonderlich überzeugt davon. Also ich hatte da zu dem Zeitpunkt so die ein oder andere VR-Sache schon mal ausprobiert. Und habe einfach gesagt, nee, ich glaube, dass da irgendwie noch nicht die richtige Zeit gekommen ist und hatte so ein Stück weit auch das Gefühl, dass es eher in den Entertainment-Bereich gehört, als dass es auch für andere Bereiche irgendwie nutzenstiftend sein kann. Mhm. Und mein Wechsel in den Bereich des Innovationsmanagements, der kam auch ganz bewusst, weil ich ein Stück weit aus der Medienbranche auch raus wollte. Und insofern war jetzt natürlich nicht mein Ziel, mit der ersten neuen Technologie wieder zurück in alte Pfade zu gehen. Und ich habe mich schlussendlich dann aber doch überzeugen lassen. Und wir haben dann gegründet mit einem Ansatz, den wird man wahrscheinlich so aus dem BWLer-Bereich klassisch Technology to Market beschreiben. Also wir hatten das, was wir an Technologie einsetzen wollten und auch das, was wir an Entwicklungsumgebung dahinter hatten, das haben wir mitgebracht. Auch aus dieser Professur, aber wir wussten noch nicht, in welchem Bereich wir das wirklich einsetzen wollen. Und wir haben dann intern einen Innovationsprozess gestartet, den wir Vision des Monats genannt haben. Mhm. Und dort einmal im Monat aus den besten Ideen, die so in dem Zeitraum dann in der Firma angefallen sind, haben wir dann eine ausgewählt, um die ganz prototypisch umzusetzen und zu schauen, ob sie uns irgendwie weiterbringt, ob wir das richtige Team dafür sind, ob sie nutzenstiftend ist. Also dieses große Wort Purpose kommt da dann auch ganz schnell rein. Und ja, ob man damit aber langfristig natürlich auch eine Unternehmung aufbauen kann. Und diese Vision des Monats, die haben wir so 4-5 Mal gespielt in den ersten 4-5 Monaten. Und dann kamen wir das erste Mal in Verbindung mit einer Trainingsanwendung, die wir gemacht haben, ursprünglich dann für ein Feuerszenario, was wir uns mal prototypisch vorgenommen haben. Also wie lerne ich in einer VR-Umgebung Feuer löschen? Und das hat sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind rausgegangen, haben das dann mit unterschiedlichen potenziellen Nutzern und Kunden getestet, sehr großes, gutes Feedback bekommen. Und plötzlich haben sich ganz viele Themen aufgetan, sodass wir da uns ein bisschen genauer mit beschäftigen mussten und reinschauen mussten und erkannt haben, dass eben VR nicht nur für den Entertainment-Bereich geeignet ist, sondern tatsächlich der gesamte Bildungsbereich ein enormes Potenzial hat, um dort diese Technologie einzusetzen. Mhm. Was wir dann gemacht haben, ist tatsächlich einen ganz, ganz klaren Shift, einen ganz, ganz klaren Fokus zu setzen. Zuerst einmal auf VR-Trainingsszenarien und uns damit auch so ein Stück weit von dem Gesamtmarkt, der alles Mögliche vom Marketing-Szenario bis hin zur Entertainment-Anwendung und dann aber auch mal Trainingsanwendung gemacht hat, haben wir uns da so ein Stück weit dann abgrenzen können und uns intern dann die dafür nötigen Assets auch aufbauen können, um eben gute Trainingsanwendungen in VR zu machen. Und das hat uns jetzt die letzten dann 2,5 Jahre umgetrieben, das stetig weiterzuentwickeln. Vor allen Dingen auch zu verstehen, wie funktioniert denn Lehre in diesem neuen Medium, weil das ist natürlich noch völlig unerforscht an vielen Stellen. Und sich das sehr genau anzugucken und dann zu schauen, welche Elemente daraus nehmen wir für unsere Anwendung, um gute Trainingsszenarien in VR zur Verfügung zu stellen.
Das ist ein super Stichwort. Du sagtest gerade, das ist noch nicht so erforscht, wie Lehre funktioniert in diesen Szenarien, weil die Technologie natürlich viele, viele Jahre eher im Entertainment-Bereich angewandt wurde. Kannst du mal kurz so deine Top 5, müssen nicht Top 5 sein, aber so die wichtigsten Punkte einfach nennen, wo du sagst, das sind Dinge, die in VR wichtig sind und die vielleicht auch anders sind als im physischen Training? Also so Erfolgsfaktoren eigentlich für die VR-Welt.
Genau, ich glaube, es sind drei, die man da nennen kann. Und zwar das erste Element, was in der VR nach vorne gestellt gehört, und diese Technologie auch so wertvoll macht, ist, dass wir die sogenannte Immersion haben. Ist ein Begriff, der kommt aus dem chemischen Bereich, bedeutet nichts anderes, als dass sich zwei Stoffe so miteinander vermischen, dass ein neues Element entsteht und ich sozusagen das nicht mehr unterscheiden kann, diese ursprünglichen Stoffe. Und übertragen auf unsere Technologie jetzt, die VR-Technologie, bedeutet das eigentlich ein Abtauchen in eine ganz andere Welt als in der Welt, in der ich mich gerade physisch befinde. Mhm. Bedeutet also, du sitzt jetzt in Ehrenfeld und dann ziehst du dir eine solche Brille auf und bist halt ganz schnell in Hawaii. Und diese Möglichkeit der Immersion, das ist ein Element, um wirklich tiefgreifende Eindrücke zu erzeugen, die lange haften bleiben und deswegen ganz, ganz zentrales Element dieses Bildungsmedium VR.
Ganz kurz dazu noch eine Rückfrage. Wenn du sagst Immersion, wie erreichst du das denn? Also was muss dafür gegeben sein, damit man wirklich voll immersiv in dieser Umgebung sein kann?
Häufig gar nicht sonderlich viel, außer eine solche Brille, die ich mir aufsetze und innerhalb derer ich mich dann um 360 Grad umgucken kann und Dinge einfach betrachten kann. Es wird häufig, wird schon Immersion erreicht darüber, dass man 360 Grad Filme produziert. Mhm. Das funktioniert im Endeffekt so wie eine klassische Filmproduktion, nur dass ich nicht mehr in eine Richtung filme, sondern in alle Richtungen filme. Und das erzeugt dann eben dieses Gefühl, dass ich mich dann später, auch wenn ich mir diesen Film angucke, in einer solchen VR-Brille, dass ich mich dann in alle Richtungen umschauen kann und deswegen so ein bisschen an einigen Stellen selbstgesteuert, zumindest was die Blickrichtung angeht, eine Videoaufzeichnung erleben kann.
Das heißt, zumindest über den visuellen Kanal auf das Gefühl zu haben, in einer Welt zu sein und nicht vor einem Bildschirm, vor einem Computerbildschirm oder wie auch immer.
Richtig, dieses Abtauchen funktioniert, das ist sehr wichtig, visuell und auditiv. Also diese 360-Grad-Umdreh- und Umhörmöglichkeit, die habe ich eben nicht nur visuell, sondern auch über die Ohren.
Und auch da tut sich ja gerade in der Technologie einiges, ne? Dass es auch jetzt dahin geht, dass man haptisch Dinge auch ergreifen kann, ne? Indem man mit solchen Anzügen arbeitet oder Handschuhen, die dann auch die Haptik quasi nachempfinden und Gerüche. Also ich habe auch gelesen, dass da auch viel mit dem olfaktorischen Sinn gemacht wird, also dass da tatsächlich die Immersion, an der Immersion immer noch weiter geschraubt wird.
Das stimmt, da passiert eine ganze Menge, vor allen Dingen auch noch in dem Vormarktumfeld in der Forschung, wo gerade ganz, ganz viele neue Dinge ausprobiert werden. Vieles davon ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, noch nicht wirklich marktreif. Mhm. Einiges davon sehr spannende Ansätze, anderes würde ich eher in den Bereich der Spielerei verorten. Das ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass trotzdem auch so eine Spielerei in einigen Jahren dann einen sehr großen Nutzen stiften kann. Du hast jetzt gerade das Visuelle ja angesprochen und auch so ein Stück weit gefragt, was ist nötig dafür? Und jetzt 360 Grad Video zu produzieren, um Immersion zu erreichen, das ist eine Variante, wie man Dinge spielen kann. Die zweite Variante ist, dass man computergenerierte Bilder erzeugt. Also das kann man sich so vorstellen wie in einem Computerspiel. Und diese Variante, die zeigt ganz schön, was ist überhaupt nötig, um gute Lehre immersiv in VR zu machen. Und die Antwort dazu ist nämlich, dass häufig gar nicht viel nötig ist. Und zwar geht es da um die Frage des Detailgrads. Wenn ich computergestützte Bilder produziere, dann ist das für den Computer sehr rechenaufwendig, dass er immer neue Bilder generiert in der Sekunde, in der ich mir sie anschauen möchte. Und das sorgt dafür, dass wir aus technischer Ebene uns manchmal überlegen müssen, wollen wir den Computer überhaupt so auslasten und belasten oder reduzieren wir vielleicht den Detailgrad unserer Anwendung, sodass Dinge simplifiziert dargestellt werden, trotzdem aber dieser Immersionscharakter erreicht wird. Und da gibt es so ein Beispiel aus der VR, die zeigt, dass das wirklich, was die Simplifizierung angeht und die Reduzierung des visuellen Contents angeht, dass es da schon ganz, ganz einfache Sachen schon ganz, ganz enormen Effekt haben. Und zwar gibt es die sogenannte Blank Experience. Die bedeutet nichts anderes, als dass ich auf einem Hochhaus stehe und vor mir eine Holzplanke ausgelegt ist und ich diese Holzplanke entlanglaufen muss. Das ist eigentlich mit das Erste, was jeder mal in VR irgendwie gemacht hat. Und wir haben die bei den Weltenmachern, haben wir die mal nachgebaut und zwar versucht in unterschiedlichen Detailtiefen und haben am Ende gemerkt, dass selbst bei dem aller simpelsten Szenario, wo ich also anstatt eines Hochhauses befinde ich mich eigentlich nur auf großen Bauklötzen und muss dann einen dieser Bauklötze nach vorne laufen über den Abgrund. Selbst da ist dieses Gefühl, dass ich plötzlich Höhenangst bekomme, dass das alles sehr gefährlich ist, dieses Umfeld, in dem ich mich da befinde, dass ich plötzlich anfange zu schwitzen, also dass ich die Händen wirklich mitnehme. Selbst da erzeugt man dieses Gefühl. Und das zeigt eigentlich sehr schön, wie Immersion geschaffen werden kann, ohne dass man es jetzt auch, was den Realismus angeht, dann wirklich bis ins letzte Detail treibt. Eine ganz, ganz wichtige Sache aus unserer Sicht, weil das natürlich auch ein Kostentreiber ist. Und wenn man Lernanwendungen jetzt entwickelt, die Nutzen stiften sollen, dann muss man das natürlich auch vor dem Hintergrund tun, der Fragestellung, was darf es denn kosten? Und an der Stelle kann man Immersion erreichen, ohne ja, zu viele Stunden zu verlieren.
Ja, das ist echt ein total faszinierendes Thema, weil in Lernprozessen ja auch Emotionen sehr, sehr wichtig sind. Und mit Emotionen zu spielen, natürlich auch sehr viel mit positiven Emotionen. Und es ist sehr interessant, wie man durch so kleine Dinge auch schon Emotionen auslösen kann, die im Prinzip ansonsten nur so in der realen Welt eigentlich möglich sind. Ne?
Ja, da habe ich für dich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das bringe ich aber erst, wenn ich über das dritte Element spreche.
Dann spreche erst mal über das zweite, wenn du möchtest. Oder wir überspringen das zweite und machen erst mal mit dem dritten weiter, wie du möchtest.
Nee, das sehr gerne direkt einmal über das zweite Element. Und zwar ist das nämlich aus unserer Sicht das Element der Interaktion. Mhm. Also ihr habt jetzt gerade die Immersion, dass ich mich umschauen kann. Und da habe ich das Beispiel des 360-Grad-Videos genannt. Dieses 360-Grad-Video, das hat einen ganz großen Nachteil. Und zwar bin ich nicht Herr der Situation, in der ich mich da befinde und steuere diese nicht, sondern ich kann mich nur umschauen. Also nehmen wir wieder das Beispiel, dass du dich jetzt nach Hawaii begibst auf eine 360-Grad-Filmreise. Dann kannst du dir da vom Strand oder auf dem Surfboard in Hawaii kannst du dir eine bestimmte Szenerie in 360 Grad, also einmal rundherum angucken. Du kannst aber nicht selber entscheiden, zu welchem Strandabschnitt du gehst oder auf welcher Welle du reitest. Mhm. Und genau dieses Element haben wir für sehr essentiell gehalten, um wirklich gute Bildung anzubieten in diesem neuen Medium. Und insofern stellen wir die Interaktion ganz nach vorne. Was bedeutet Interaktion in virtueller Realität? Was bedeutet Interaktion in virtueller Realität? Das bedeutet einmal, dass ich mich nicht nur umschauen kann, sondern ich kann mich bewegen in dieser virtuellen Welt. Es sind also, wie vorhin beschrieben, wieder computergenerierte Bilder. Und ich kann dann also in einem Computerspiel laufen, mich weiter bewegen, Dinge greifen, aufheben, wegwerfen. Also ich kann interagieren, so wie ich das auch aus der echten Welt, aus dem echten Umfeld kenne. Und das ist für uns mit einer der größten Nutzen, auch deswegen, weil es weit über das hinausgeht, was wir sonst so an interaktiven E-Learnings kennen. Also es ist eben nicht nur klick mal hier und tu mal dieses und swipe mal dort, sondern es ist wirklich eine Interaktion, die sich sehr, sehr nah an den echten Gegebenheiten, die wir in unserer wirklichen Welt vorfinden, orientiert.
Ja, das ist super spannend, aber es sind auch Herausforderungen damit verbunden, richtig? Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit der VR-Brille dich nur umschaust, dann reicht dir ja eigentlich dein Office-Space. Also du bist relativ frei, wo du sitzen kannst, um das zu nutzen. Wenn du jetzt Bewegung natürlich mit reinbringst, dann brauchst du dafür auch bestimmte Räume, in denen du dich ja sicher auch bewegen kannst, weil du ja im Prinzip komplett in diese Welt abtauchst und dann auch gewährleistet sein musst, dass du im Prinzip nicht vor die Wand läufst. Oder habt ihr da mittlerweile auch schon andere Lösungen, sodass das relativ leicht auch umgesetzt werden kann im beruflichen Alltag?
Du hast völlig recht. Gerade diese Fragestellung der Bewegung ist eine Herausforderung. Nehmen wir das Beispiel wieder Hawaii. Wenn du da jetzt den ganzen Strand entlang laufen wolltest, dann bräuchtest du ja einen Raum, in dem du die VR-Brille aufziehst, der auch Strandgröße und Länge hat. Mhm. Also insofern muss man sich da andere Dinge überlegen. Und jetzt gehen wir dann wieder zurück auf das Beispiel eben der Lehre und der Bildung. Und da muss man überlegen, wie viel Bewegung ist denn überhaupt nötig, um bestimmte Aktionen auch zu verankern. Mhm. Und da reicht es teilweise schon, wenn es ein einfaches Aufstehen ist oder wenn es ein einfacher Einschritt nach vorne ist, um etwas zu greifen. All das sorgt für so viel Bewegung, dass wir merken, dass bestimmte Dinge besser haften bleiben. Und ist jetzt aber dann in den Gegebenheiten, die man so in dem Standard Lernraum dann vielleicht auch vorfinden kann, dort, wo unsere VR-Brillen stehen, ist das dann trotzdem immer noch realistisch genug, dass das in diesem Lernraum auch funktioniert. Also wir gehen grundsätzlich, wenn es ums Thema Platz geht, gehen wir immer von knapp 2x2 bis 3x3 Meter aus, von denen wir sagen, so viel müsste dann schon mindestens verfügbar sein. Viel mehr ist aber für unsere Anwendung nicht nötig.
Ja, das ist halt auch eine Frage der Anschlussfähigkeit, ne? Weil wenn man zu viel verlangt, dann ist die Frage wiederum, können das Unternehmen überhaupt leisten und ist die Infrastruktur überhaupt da, um das dann entsprechend einzusetzen?
Ja. Ganz genau, ja. Eine andere Herausforderung, die ich gerne noch ansprechen würde, ist tatsächlich Interaktion so zu gestalten, dass sie funktioniert und zwar für unterschiedliche Zielgruppen gleichermaßen. Das ist mit eine Sache, die hat uns gerade im zweiten Gründungsjahr ganz enorm umgetrieben, weil wir da eine Anwendung für Dialysepatienten entwickelt haben. Und das ist eine Zielgruppe. Dialysepatienten haben wir wirklich von 15 und sehr technologieaffin über 80 Jahre alt und überhaupt nichts mit Technologie am Hut. Und diese Zielgruppe, die mussten wir irgendwie gleichermaßen erreichen mit unserer Trainingsanwendung. Und das hat uns enorm viel Zeit gekostet, unsere Anwendung gerade in der Interaktion so selbsterklärend zu gestalten, dass wir diese Barrieren, die eine solche Technologie vielleicht auch mit sich bringt, dass wir die tatsächlich abbauen können. Und wir haben da intern, haben wir immer so einen ganz lockeren Spruch in dem Kontext gehabt. Und zwar entwickeln wir bei uns im agilen Rhythmus von 2 Wochen. Und am Ende dieser 2 Wochen gehen wir mal raus und testen unsere Anwendung, um dann zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wir haben innerhalb dieser Tests, haben wir immer gesagt und definiert, unsere Eltern und Großeltern, das sind unsere Endgegner. Also sobald die das irgendwie verstehen, was wir da tun, haben wir es richtig gemacht. Und wir haben dafür einfach enorm lange gebraucht. Wir haben immer gedacht, boah, jetzt haben wir es geknackt. Jetzt verstehen die Leute, wie sie greifen müssen. Und wir müssen denen nichts mehr erklären, sondern es sind selbsterklärende Anwendungen. Und dann sind wir rausgegangen, haben es ausgetestet und es ist uns wirklich um die Ohren geflogen. Und dann gehst du wieder in dein Kämmerlein und versuchst weiterzuentwickeln. Machst Dinge besser und gehst dann wieder raus. Manche Dinge funktionieren dann ein kleines bisschen besser, andere Dinge fliegen dir wieder um die Ohren. Und das hat sehr, sehr lange gebraucht. Und wir haben es dann aber schlussendlich auf ein Niveau getrieben, auf das wir echt auch stolz sind. Und wir haben auch in einer Evaluation, die wir durchgeführt haben, haben wir zeigen können, dass der Fokus, den wir da gesetzt haben, dass es genau der richtige war, weil wir haben im Endeffekt jetzt Nutzer von 6 bis 87 Jahre, ist, glaube ich, der aktuelle Stand, haben wir wirklich in unserer virtuellen Welt trainieren können. Und das sind teilweise Nutzer, denen dürfte man ein Smartphone nicht in die Hand geben, die kommen aber sehr wohl jetzt in einer VR-Trainingsumgebung.
Weil es halt realistischer ist und an dem, was man dann auch tatsächlich macht, ne? Und immersiv. Ne? Da sind die Berührungsängste vielleicht auch nicht so hoch.
Da sind die Berührungsängste nicht so hoch und es orientiert sich in der Tat wieder an unserer echten Welt. Also wenn ich da etwas greife und ich sehe, wie ich es greife, dann habe ich verstanden, was ich tue. Das ist weniger abstrakt, als wenn ich swipe oder klicke.
Und was ich daran auch so interessant finde, ich meine, das, was du gerade beschreibst, dieses Trial and Error im Prinzip, ne? Also das wirklich ganz, ganz nah am Nutzer auch zu entwickeln. Ich finde, dass wir das in der realen Trainingsentwicklung, also in der Entwicklung von physischen Trainings, auch viel mehr machen könnten, weil wir dort sehr, sehr häufig Annahmen treffen, dass gewisse Dinge, gewisse Übungen, Rollenspiele, wie auch immer, funktionieren und einen gewissen Lerneffekt haben und das dann komplett eigentlich am Lerner vorbeigeht, weil man halt davon ausgeht, ja, ich kenne ja, ne, also ich kenne die Theorie dahinter und ich weiß, wie Lernen funktioniert und das wird schon den erhofften Effekt haben. Interessanterweise ist es in der Technologie so, dass man viel, viel näher das am Nutzer machen muss, weil man halt ja vielleicht auch ein höheres Investment hat und letzten Endes dann natürlich auch was entwickeln will und was sich dann nochmal auch beweisen muss. Ne? Als Technologie funktioniert das dann wirklich auch für das Thema Lernen und deswegen treibt es einen eigentlich quasi dazu, viel, viel näher auch am Lerner dran zu sein. Was ich sehr spannend finde, weil das könnten wir wirklich in einigen anderen Bereichen auch gebrauchen.
Das glaube ich auch. Es ist trotzdem wichtig, natürlich sich zum Start auch Gedanken zu machen, wer ist meine Zielgruppe, welchen Boden plane ich einzusetzen und so weiter und so fort. Dann kommt aber, glaube ich, der ganz entscheidende Schritt, sobald man loslegt, diese Hypothesen, die man zum Start mal aufgestellt hat, die dann doch ständig zu überprüfen. Und das ist man auch deswegen oder ist auch deswegen nötig, weil sich natürlich der Lerner auch verändert als Zielgruppe. Ne? Wir haben einfach vor 30 Jahren anders gelernt, als wir das heute machen. Und wenn ich dann im alten Mediendidaktik-Nachschlagwerk irgendwie mich da einmal durchsuche und dann sind da eben noch die DVD-gestützten Videotrainings, sondern sind wir natürlich mittlerweile in einer ganz anderen Realität. Ist jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber genau deswegen gehört es sich, glaube ich, ständig zu überprüfen, sind die Hypothesen richtig, die wir da zum Start aufgestellt haben? Oder ist es doch eine leicht andere Zielgruppe, als wir gedacht haben? Sowas kann ja auch ganz häufig sein.
Absolut. Und gerade in dem Bereich entwickelt sich natürlich alles extrem schnell weiter. Und man muss sich immer wieder hinterfragen und immer wieder überlegen, ist es wirklich noch das? Und nutzt man auch die Technologie oder das volle Potenzial der Technologie aus? Und inwiefern ist das wiederum anschlussfähig und die Leute können damit auch umgehen? Ne? Also das ist ja auch wiederum dann die nächste Frage. Aber da mache ich jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr weites Feld auf, wenn es darum geht, wie ist die Adaptionsrate also von Technologien grundsätzlich in der Bevölkerung. Also weil der Fortschritt ja so schnell vorangeht und teilweise die Leute da einfach nicht mehr hinterherkommen. Aber erzähl doch nochmal was zum dritten Punkt. Da bin ich ja schon ganz gespannt. Du hast gesagt, es gibt drei Punkte, die eigentlich wichtig sind, um halt VR im Lernen erfolgreich zu machen.
Genau. Wenn wir uns Punkt 1 und Punkt 2 anschauen und die zusammenführen, also Immersion und Interaktion, dann kann man eigentlich, um ein gutes Bild im Kopf zu haben, kann man vom Flugsimulator so ein Stück weit sprechen, den man dann eben für andere Lernfelder einsetzt und nicht zum Fliegen lernen, sondern zum Beispiel, wie wir das tun in der Medizin. Was zeichnet den Flugsimulator aus? Dass ich wirklich trainieren kann, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Abläufe trainieren kann. Was passiert häufig aber im Flugsimulator auch, dass ich selber fliege und mein Ausbilder fliegt mit und führt mich durch bestimmte Dinge durch. Also es ist immer noch eine Person involviert, die Zeit aufwendet, um mich zu trainieren. Und unser Ziel war es, dass wir genau diesen Faktor Mensch an der Stelle, dass wir den als zeitliche Komponente rausnehmen aus der Anwendung, dass wir autonome Anwendungen entwickeln, um gute Trainings zu gewährleisten. Jetzt kann man sich natürlich Sorgen machen und kann an der Stelle sagen, oh, der Trainer, der wird ersetzt durch die Weltenmacher. Das ist nicht der Fall. Wir versuchen nur in unseren Anwendungen, autonome Anwendungen deswegen zu schaffen, weil wir viele Anwendungsfelder sehen, wo dieser Trainer nicht verfügbar ist oder gar nicht über die Ausbildung verfügt, um gut zu trainieren. Ich möchte dafür einmal das Beispiel einer, der aus der Pflege herannehmen, wo wir eben zu, unter anderem dieses Dialysetraining zur Verfügung gestellt haben. Und da ist es sehr einfach so, dass der Patient unterschiedliche Möglichkeiten hat, um Dialyse durchzuführen. Die eine davon ist im Krankenhaus, die andere ist im eigenen Heim. Und für die Dialyse im eigenen Heim, da kann der oder braucht der Patient einfach ein intensives Training, bis er so gut vorbereitet ist, dass er die Dialyse selber durchführen kann. Und dieses Training, das soll durch Pflegekräfte zur Verfügung gestellt werden. Und wir wissen jetzt alle, wie in den letzten Jahren eigentlich dieser Pflegekräftemangel ganz, ganz enorm Fokus bekommen hat, weil es wirklich ein Riesenproblem ist. Wir sprechen davon bis zu 300.000 Pflegekräfte, 800.000 Pflegekräfte bis 2030, so rum war es. Das sind enorme Zahlen, die in diesem Bereich der Dialyse dazu führen, dass Patienten, die Dialyse im Krankenhaus wählen, die für sie aber eigentlich nicht die bessere Dialyseform ist. Und was wir also an der Stelle uns angeschaut haben, ist, ob es Möglichkeiten für uns gibt, den Trainer ein kleines Stück weit nachzubilden in der virtuellen Welt, um damit Patienten individuell zu unterstützen. Und das ist mit auch die größte Entwicklung, die wir dann in unserem zweiten bis dritten Geschäftsjahr als Weltenmacher, die wir vorangetrieben haben. Wir haben eine KI entwickelt, eine künstliche Intelligenz, die es eben schafft, bestimmtes Nutzerverhalten von unseren Aus- und Weiterzubildenden in diesen Trainingsanwendungen zu erkennen und dann individuell auf dieses Nutzerverhalten einzugehen und den bestmöglichen Lernpfad zur Verfügung zu stellen. Eine ganz, ganz essentielle Sache, um diese ganzen unterschiedlichen Lerntypen, die wir auch sehen, um die alle abzubilden, einzufangen und am Ende aber sicherzustellen, dass die alle gleichermaßen über die nötigen Fähigkeiten verfügen, die in diesen Anwendungen gewünscht sind. So, warum ersetzt das trotzdem nicht den realen Trainer? Einmal, weil es häufig um Abläufe geht, die ich trainiere und individuell schule. Wir schaffen es also, den realen Trainer eigentlich Zeit zu ermöglichen, um im Nachgang dann sehr individuelles Training, auch gerade auf der Ebene der Empathie und so weiter und so fort, das zu schulen, also sich wirklich auf urmenschliche Fähigkeiten eigentlich wieder zu besinnen. Und zum anderen gehen wir davon aus, dass unsere VR-Anwendungen gar nicht ein volles Training ersetzen, sondern so wie der Flugsimulator auch, eigentlich nur eine Vorbereitung dann auf die eigentlichen Flugstunden im echten Flugzeug sind. Und genau an der Stelle sind wir also ein Stück weit nur Brückentechnologie zwischen zwei bestehenden Dingen, und zwar einmal dem rein theoriebasierten Lernen in einem E-Learning zum Beispiel und einmal in dem praxisnahen Teil, der dann wirklich zum Abschluss einem praxisnahen Lerngebiets kommt. Und genau diese Technologie dazwischen oder diese Stufe dazwischen, die bilden wir mit VR-Trainings ab und versuchen das über diesen intelligenten Trainer, den wir entwickelt haben, nochmal autonomer zu tun.
Das heißt dann im Prinzip die Nutzung der Technologie als integralen Bestandteil von auch Blended Learning Szenarios.
Ja.
Und wenn du nochmal ein bisschen was zu möglichen Use Cases sagst, also du hast ja eben beschrieben, dass ihr einiges im Brandschutz macht, auch in der Dialyse. Ich habe auch auf eurer Seite gesehen, dass ihr auch für Chemikanten Ausbildung macht. Gibt es denn auch in dem, also das sind ja jetzt sehr, sehr naturwissenschaftlich-technische Bereiche oder wo man halt ein hohes Risiko vielleicht auch mit verbindet, siehst du perspektivisch auch für andere Trainingsbereiche, die jetzt vielleicht nicht hochrisikoreich sind, im Soft-Skill, Professional-Skill-Bereich, vielleicht auch Leadership-Entwicklung, siehst du da Möglichkeiten, seid ihr da dran? Oder sagst du, nee, perspektivisch bleibt das erstmal in den Bereichen, die ich eben beschrieben habe?
Es gibt auch im Bereich Leadership, Führungskräfteentwicklung, gibt es erste Trainingsanwendungen, zum Beispiel was Präsentationstechnik angeht. Da hat Samsung etwas entwickelt, wo man dann sich vor eine virtuelle Zuhörerschaft stellt und damit so ein bisschen diese ganze Präsentationsangst und unterschiedliche Präsentationsformen auch trainieren kann. Bei Weltmacher beschäftigen wir uns gerade nicht damit, weil wir unseren Fokus im Moment auf den medizinischen und auf dann noch Grenzgebiete, Pharmachemie zählt für uns damit drunter, weil wir darauf den Fokus gesetzt haben. Das Brandszenario, was ich eingangs beschrieben habe, das ist ein erster Prototyp gewesen, bevor wir diese Marktnische im Bereich Medizin und Pharmazie besetzt haben. Mhm. Es hat enormes Potenzial. Es ist gerade auch auf dem Empathie-Level, es gibt da auch eine ganze Menge an spannenden Forschungsgebieten, die man sich angucken kann und wo man mal einen kleinen Blick in die Zukunft bekommt, um zu verstehen, was da in Zukunft einfach noch möglich sein wird. Wir sehen das so ein Stück weit jetzt aber als mittelfristiges Thema und sehen kurzfristig in anderen Bereichen den Bedarf schon so enorm, dass wir da jetzt erstmal unseren Fokus draufsetzen. Bedeutet also, wie du sagst, Szenarien, die im Zweifel sehr gefährlich oder sehr kostenintensiv sind, dass wir die versuchen, auf die virtuelle Welt zu reduzieren und somit Gefahr zu senken und Kosten zu senken. Das ist im Moment unser Haupt-Selling-Point. Mhm.
Du hast gerade mir schon die perfekte Vorlage gegeben für meine drei Abschlussfragen, weil wir über die Zukunft gesprochen haben. Und eine meiner Fragen wäre tatsächlich, wie siehst du das Lernen der Zukunft? Also jetzt nochmal 10 Jahre nach vorne gespult. Was hat sich da getan im Bereich VR oder auch breiter?
VR wird dann ein integraler Bestandteil sein von umfänglichen Lernsystemen, die wirklich in der Theorie beginnen, vielleicht ganz klassisch sogar mit dem Buch oder mit einem E-Book, die dann ins E-Learning gehen, um bestimmte theoretische Grundlagen zu schaffen und dann aber tatsächlich auch den Sprung in die Praxis schaffen, bevor es dann wieder zurück in vielleicht auch bestehende E-Learning-Systeme geht. Also so dieses Thema ist vielleicht auch ein Trendbegriff gerade, aber die vollständige Handlung. Ich glaube, dass VR dann einen breiten Nutzen stiftet, wenn es in den nächsten Jahren Teil der vollständigen Handlung wird. Also ein weiteres Element einer guten Lernumgebung ist.
Ja. Ja, finde ich interessant, weil das im Prinzip ja auch bedeutet, dass wir langsam auch so in neue Technologien reingehen, ohne die alten digitalen Lerntechnologien jetzt komplett abzuschaffen, sondern es gibt halt immer gewisse Anwendungsfälle oder auch Situationen, in denen bestimmte, Lerneinheiten mehr Sinn machen, also die auch weniger aufwendig produziert werden, wie zum Beispiel Lernvideos oder auch teilweise immer noch die Web-based Trainings, die vielleicht wesentlich interaktiver, visuell besser aufbereitet und auch kürzer werden, als sie das in der Vergangenheit waren, aber die halt immer noch irgendwo auch ihre Daseinsberechtigung haben, ne? Wie du sagtest.
Und wir müssen Dinge auch einfach nicht da doppelt produzieren. Also abgesehen davon, dass es nicht das richtige Medium ist, Text in VR irgendwie zu nutzen und zu lesen. Also ich würde mir kein Buch in VR durchlesen. Ist es auch einfach aus Effizienzgründen, ist es nicht sinnvoll, Bestehendes da immer komplett neu zu denken. Und ich glaube fest daran, dass dann gutes Lernen geschaffen wird, wenn wir eben diese Technologien ineinander greifen lassen und nicht immer so diese sehr, Technologie-Jünger nennt man sie ja dann doch auch, denen dann folgen und sagen, ach, ab jetzt ist VR das nächste große Ding und ab dann ist irgendwie, kommt AR und ist doch viel größer. So da, das sind Dinge, an die glaube ich tatsächlich nicht.
Ja, eher so die nachhaltige Entwicklung auch zu unterstützen. Ne? Ja. Und ich kann mir da auch gut vorstellen, dass man mit Flipped Classroom-Konzepten arbeitet, tatsächlich, wie du sagtest, dann erstmal die Theorie quasi vorab über Video oder ein E-Book beizubringen und dann halt in der VR wirklich sich auf die Anwendung des Erlernten zu fokussieren und dann auf die Interaktion, ob das jetzt irgendwann von Personen untereinander sein wird oder auch von der Person mit der Maschine, wie auch immer, dass man da eine ganz gute Kombination finden kann. Gibt es denn ein bestimmtes Buch oder, also ich bin ja so ein totaler Bücherfan immer noch, ein bestimmtes Buch oder auch ein Blog oder eine Plattform, die dich inspiriert und die du den Hörern gerne ans Herz legen würdest?
Also ich kann als ganz guten Einstieg auf jeden Fall Immersive Learning von Achim Fell, Thorsten Fell.
Thorsten Fell, genau, ja.
So rum, da gibt es eigentlich immer ganz, ganz spannenden Einblick in das, was im Markt so passiert. Ansonsten darf ich deinen Hörern gerne noch den Professor Balanson aus dem Stanford Human Interaction Lab ans Herz legen. Mhm. Er hat mehrere Bücher auch veröffentlicht, die teilweise auch als Intro in diese ganze VR-Technologie gelten, die durchaus auch dieses Thema Lernen mit betrachten. Ganz wichtig, aber es ist dann eher eine Einführung eben in die Technologie und das hilft dann, um Inspiration zu sammeln, wie man das für sich und seine Lernzwecke nutzen möchte.
Sehr spannend, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich packe den und auch den Thorsten natürlich auf jeden Fall in die Shownotes. Das klingt spannend. Da habe ich direkt ein bisschen Weihnachtslektüre. Cool. Allerletzte Frage. Und zwar gibt es ja viele, die sagen, boah, VR finde ich total spannend, aber ich weiß einfach nicht, wie ich da starten soll. Also viele Personalentwickler, die sagen, okay, ja, für meine Bereiche, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so viel Sinn macht. Was würdest du denen raten? Also was können so ganz kleine erste Minischritte sein, um sich damit zu beschäftigen und dann letztendlich ins Tun zu kommen?
Der erste Schritt ist immer, man muss es einmal selber erlebt und gemacht haben, um es wirklich zu verstehen. Das gilt für diese Technologie, gerade auch, weil dieser Immersions-, Interaktions- und dann auch dieser Trainingsaspekt, den ich vorhin angesprochen habe, das ist nichts, was sich in der Theorie so erklären lässt, auch wenn ich mir vielleicht alle Mühe gegeben habe gerade. Bedeutet also, dieses Ausprobieren, das ist, glaube ich, unerlässlich und das auch mit dem speziellen Fokus auf Lernanwendungen. Es bringt also nichts, mal einen 360-Grad-Film gesehen zu haben und dann zu sagen, das habe ich verstanden, sondern man sollte sich dann schon, man darf uns Weltmacher gerne besuchen kommen, um sich sowas anzuschauen. Man kann sich da aber, denke ich, auch andere Beispiele anschauen, um einfach zu verstehen, welchen Nutzen das bringt. Mhm. Und dann merken wir häufig, dass es einfach ein bisschen braucht, um da erste Ideen mal zu generieren. Und dann ist es eigentlich, kann man ganz einfach starten. Also es gibt teilweise sogar mit Adobe Captivate gibt es schon Möglichkeiten, um mal Dinge auszuprobieren. Da fehlen dann aus unserer Sicht so ein Stück weit die Interaktionsaspekte, die wir uns immer wünschen, um sehr realitätsnahe Szenarien zu machen. Aber das ist grundsätzlich, ist es eine gute und natürlich sehr kostengünstige Möglichkeit, um einfach mal in das Thema reinzustarten.
Das heißt, dann, mit Adobe Captivate könnte man im Prinzip schon seine eigenen VR-Szenarien auf einem Basic-Level kreieren.
Ganz genau. Mhm. Da kann ich mir 360-Grad-Bilder einladen und dann kann ich so bestimmte Dinge im virtuellen Raum machen. Das ist dann nicht dieser Computerspieler-Aspekt und generell auch die Motivation, Lernmotivation, die in solchen Anwendungen entsteht, die ist dann auf jeden Fall noch auf einem Basic-Level. Aber es geht ja darum, sich erstmal grundlegend mit dieser Technologie auseinanderzusetzen.
Ja.
So, dann ergibt sich eigentlich sehr, sehr häufig schon, dass man Felder definiert, wo man sagt, boah, da ist es super, da kann ich mir super was vorstellen, das scheint sehr sinnvoll, da mit einem VR-Training unser bisheriges Training zu ergänzen und andere Bereiche, wo man merkt, nee, da passt es überhaupt nicht rein. Und bei dieser Entscheidung, was sind die Easy Wins so ein Stück weit, da kann man dann auch schauen, ob man sich Unterstützung holt. Und dann aber wirklich ins Doing geht, einfach mal ausprobieren, so wie ich das vorhin beschrieben habe mit den kleinen Prototypen, die wir gebaut haben, mit denen rausgehen, sich Feedback sammeln und dann hat man innerhalb von kürzester Zeit hat man eine sehr, sehr klare Richtung, in die man marschiert und hat dann, denke ich, auch sehr, sehr schnell die Argumente intern, um sowohl die Lernenden reinzubringen, als auch dann die Entscheider davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, in dieser Richtung weiterzugehen.
Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, sich immer zu fragen, wozu? Wozu brauche ich die Technologie und wo macht sie auch Sinn? Und ja, im Prinzip natürlich zu spielen, aber ohne zu sagen, okay, wir spielen nur des Spielens wegen, sondern wir machen das mit einem bestimmten Zweck auch, weil es gewisse Dinge gibt, die man vielleicht in der Realität so nicht abbilden kann. Also im Prinzip es wirklich dafür zu nutzen, Dinge zu tun, die man sonst nicht machen könnte, weil entweder die Leute auch verstreut auf dem Globus sind, nicht zum Training kommen können oder, ne, wie du sagtest, dass es nicht genug Trainer gibt, die das auch trainieren können und dann da noch so selbstgesteuertes, sehr individualisiertes Lernen auch aufzusetzen. Also einfach da ein bisschen zu überlegen, wo macht es tatsächlich Sinn.
Total.
Ja. Super. Jonathan, wir sind am Ende angekommen. Wir haben jetzt mal wieder, es ist jedes Mal so, länger gequatscht, als ich dachte, aber es war wirklich sehr, sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen, auch zu hören, was letztendlich Lernen ausmacht und was auch gute VR-Erfahrungen ausmacht. Du hattest gesagt, Immersion, Interaktion und auch, dass man es auch teilweise autonom letztendlich gestalten kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, jetzt noch so kurz vor Weihnachten für mich zur Verfügung zu stellen. Ich bin ganz begeistert. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder hier in Kölle oder auch in Düsseldorf. Und ich wünsche dir eine tolle Zeit. Alles Gute auch für dein Unternehmen, für die Weiterentwicklung. Ich bin gespannt, was da noch von euch alles so kommt. Und wir sehen uns auf jeden Fall auf der LearnTech im nächsten Jahr.
So machen wir es, Wilma. Lieben Dank und schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch.
Danke sehr, ebenfalls.
Wenn euch dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare zum Podcast und über Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.